Predigt hat noch gar nicht angefangen und die ersten gehen schon. Einen wunderschönen guten Morgen. Aufruf zur agilen Gemeinde. Was kann das wohl bedeuten? Hat jemand eine Vorstellung davon, was es bedeuten könnte? Irgendjemand? Schade, sonst hätte ich dich jetzt eingeladen, hier weiterzumachen. Ja, wie kam diese Idee? Agile Gemeinde, ich habe mit Johannes darüber gesprochen, worüber ich denn heute predigen könnte. Da hat er gesagt, kannst du nicht mal ein bisschen deine berufliche Expertise mit reinbringen und das mal irgendwie kombinieren mit einem Predigtthema? Und dann habe ich gesagt, okay, erstmal habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Aber dann habe ich gedacht, oh, vielleicht passt es ja doch und das Ergebnis werdet ihr heute sehen. Also meine berufliche Expertise für die, die es nicht wissen, ich bin seit anderthalb Jahren in der Unternehmensberatung und mein Spezialthema ist da tatsächlich das Thema agile Organisationen. Ich werde euch heute ein bisschen was darüber erzählen, was es bedeutet und einiges davon wird euch aus dem Gemeindekontext vielleicht sogar bekannt vorkommen. Das soll aber kein reiner Fachvortrag werden, sondern schon noch eine Predigt bleiben und deshalb werde ich ganz brav die Predigtreihe bei Markus 10 fortsetzen. Für diejenigen, die die Bibel dabei haben, ist ja bei uns nicht so gewöhnlich. Ich lese das jetzt auch vor, Markus 10, die Verse 28 bis 31. Ich lese euch die mal vor. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir, also Jesus, nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Soweit der Text in Markus 10. Diejenigen, die einigermaßen regelmäßig hier sind, wissen ja, dass wir jetzt bald eine neue Wahl haben. Unser Vorstand, unsere Gemeindeleitung, die bestehen alle aus Freiwilligen, ausgenommen unser Pastor Johannes, der muss das machen. Alle anderen machen das freiwillig und da nominieren sich alle 4 Jahre dann oder lassen sich ein paar Leute nominieren, die sagen ja, ich verlasse zumindest zeitweise mein Haus und meine Familie und meine Frau und stelle mich dieser verantwortungsvollen Aufgabe zur Verfügung. Und insofern habe ich gedacht, passt es mit dem Timing, heute nochmal wieder ein bisschen was über Leitung zu sagen. Aber nicht nur für diejenigen, die leiten, sondern genauso, was das für die anderen bedeutet. Nämlich Leitung macht nur Spaß, wenn die geleitet werden, auch irgendwie halbwegs etwas von Selbstverantwortung verstehen. Auf dieses Wort komme ich heute auch noch zu sprechen. Ich spreche ja selber auch aus Erfahrung. Ich war 5 Jahre selber Teil dieser Gemeindeleitung und insofern weiß ich genau, wie sich das anfühlt, worum es da geht und was das alles mit sich bringt, wenn man sich dieser Aufgabe zur Verfügung stellt. Ich habe euch mal was mitgebracht, weil wenn man einen Schritt tut und sagt, ich stelle mich für eine Leitungsaufgabe zur Verfügung, das ist ja ein Schritt in die Verantwortung. Man übernimmt Verantwortung. Und das ist in Deutschland immer noch ein großer Schritt. Und da hat es jetzt gerade noch mal eine Studie gegeben, ganz interessant, zum Thema Verantwortung in Deutschland. Wie wird mit Verantwortung umgegangen? Wie wird Verantwortung gelebt? Und da kommt es in der Zusammenfassung dieser Studie zu diesem Schluss. Wir fokussieren uns mit Vorliebe auf unsere Umgebung und leider zu wenig auf uns selbst und unsere eigene Verantwortung. Gründe für dieses Verhalten liegen unter anderem in der herrschenden Fehlerkultur. Menschen, die Verantwortung übernehmen, müssen gleichzeitig bereit sein, die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen. Nicht ohne Grund verbinden die meisten Verantwortung daher mit Schwere und Pflichtgefühl. Ja, versteht ihr, was da gemeint ist? Jemand, der Verantwortung für etwas übernimmt, sagt, ich halte meinen Kopf für etwas hin. Und in Deutschland ist es leider so, Das ist auch in Unternehmen ein Riesenproblem, dass wenn Leute Verantwortung übernehmen und dann Fehler machen, dann steht manchmal ganz schön am Pranger. Und dann ist man nämlich selber der Doofe, der jetzt für, ich sag mal, den Mist gerade steht. Und das haben wir in Deutschland nicht besonders gut kultiviert. Das ändert sich zwar gerade und das ist auch nötig, aber in anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Da wird Verantwortung eher positiver gesehen und wenn dann was schief geht, ja, dann ist es halt so, da muss man daraus lernen und macht man das in Zukunft anders. In Deutschland steht man schnell mit dem Rücken zur Wand, muss man sich rechtfertigen, warum das denn so und nicht anders gelaufen ist. Und das führt dazu, dass in Deutschland die Leute nicht so gerne tendenziell Verantwortung übernehmen, weil darauf haben sie keinen Bock. Das ist sehr schade und auch schlecht für den Standort Deutschland. Aber ich habe mich gefragt, welche Fehlerkultur haben wir denn so in Gemeinden und im christlichen Kontext? Wie ist denn so unsere Fehlerkultur? Und da habe ich so gedacht, und ich will mich da gar nicht selber ausschließen, dass ich finde, dass wir manchmal ganz schön grenzwertig mit Leuten umgehen im christlichen Kontext, die aus unserer persönlichen Sicht nicht mehr so ganz linientreu sind und sich vielleicht in ihrem Leben die Jesus-Nachfolge nicht mehr so widerspiegelt, wie wir das selber für richtig halten. Und die aus unserer Sicht eigentlich einiges falsch machen, also einige Fehler machen. Oder wenn bekannt wird, wie schon mehrfach geschehen leider, dass bekannte Leiter, meinetwegen großer Gemeinden oder sonst wie bekannte Leute, dass sie in ihrem Leben irgendwo Fehler gemacht haben, gesündigt haben, irgendwo von der Linie abgewichen sind. Und das erschreckt mich selber einmal, dass sowas passiert, aber mich erschreckt dann manchmal auch, wie in christlichen Kreisen damit umgegangen wird. Dass man sich nämlich schnell dann von solchen Leuten distanziert. Und da können wir manchmal ganz schöne, eklige Klugscheißer sein, finde ich, muss ich von mir selber sagen, wenn ich mich da so reflektiere, wie ich da in der Vergangenheit so gedacht habe. Und das finde ich nicht schön und das ist keine gute Fehlerkultur. Und darum ist es auch kein Wunder, dass Menschen nicht so gerne Verantwortung übernehmen. Denn sobald man Verantwortung übernimmt und im Rampenlicht steht, dann wird man auch geröntgt und wehe, dann geht etwas schief oder da ist irgendwas im Leben, was nicht ganz gerade ist. Und da finde ich, dass wir als Christen da nicht immer so eine besonders gute Figur machen. In Unternehmen, wo ich mich ja hauptsächlich aufhalte, ist diese Fehlerkultur immer ein extrem wichtiger Indikator dafür, wie das Vertrauensniveau in einem Unternehmen ist. In Unternehmen, wo sich Menschen vertrauen, ich sage mal gerade in der Vertikale, Mitarbeiter ihren Vorgesetzten, hat man in der Regel eine sehr offene Kultur und über Fehler kann man offen sprechen. In Unternehmen, wo die eher von Angst geprägt sind, merkt man, dass man eigentlich eine sehr kritische Fehlerkultur hat. Und wenn Dinge schiefgehen, dann merkt man, die Leute stehen nicht dazu, sie haben vergessen, was überhaupt passiert ist, sie können sich nicht erinnern, wichtige Aufzeichnungen fehlen auf einmal. Und man merkt, da wird alles zugedeckelt, weil niemand möchte jetzt für einen Fehler gerade stehen. Und das sind Umgebungen, die sind sehr, sehr feindlich, wenn es darum geht, was Neues auszuprobieren oder auch überhaupt, wenn es darum geht, dass Vertrauen entsteht und Unternehmen gut und gesund funktionieren. Also, wer den Schritt in die Verantwortung macht, der steht voll im Kegel des Scheinwerferlichts. Ich hoffe natürlich nicht, dass es in der Andreasgemeinde so ist und ich habe das selber auch nicht so erlebt. Aber tendenziell ist es in Deutschland so, dass Menschen das Gefühl haben, wenn ich Verantwortung übernehme, dann könnte dies und jenes passieren und das möchte ich nicht so gerne. Gemeinde zu leiten, und das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, das ist viel, viel schwieriger als in einem Unternehmen zu leiten. Also Führungskraft in einem Unternehmen zu sein, ist tendenziell, würde ich sagen, viel, viel einfacher. Warum ist das so? In Organisationen, und wahrscheinlich die meisten von euch arbeiten irgendwo, wenn die Chefs sagen links rum, dann geht ihr links rum, weil man hat ja eigentlich gar keine Wahl, oder? Jedenfalls ist es in den meisten Firmen so. Versucht das mal in der Gemeinde. Kann ich euch nur aus Erfahrung sagen. Hier hat man es nämlich nur mit Freiwilligen zu tun und da kannst du nicht per Anweisung und Kontrolle sagen links rum und dann gehen alle links rum. Das funktioniert in der Gemeinde nicht. Das heißt, hier funktioniert Führung völlig anders und in so einer sehr pluralistischen Gemeinschaft wie einer Gemeinde, wo so viele Meinungen, so viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die alle irgendwie denken, ja, das ist aber richtig, nee, da lang, nee, wir sollten diesmal machen, nee, eigentlich so, ist das gar nicht so leicht. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Dazu kommt, dass draußen in Unternehmen natürlich jemand, der Leiter ist, auch entsprechend ausgebildet wird, jedenfalls in guten Organisationen. Und in Gemeinden wir ja eher Laien sind. Wir sagen dann, ja, ich mache das wohl, aber richtig trainiert und ausgebildet, dafür sind wir gar nicht. Was auch gar nicht schlimm ist, weil wir können ja reinwachsen. Und damals, wenn ich mich mal jetzt wieder so selbst reflektiere, da habe ich gedacht, naja, in der Gemeinde, da reicht ja Heiliger Geist und Gebet. Und wie man irgendwie was leitet oder was oder eine wie man Organisationen gestaltet, das ist es gar nicht wichtig. Das ist für die Welt da draußen. Wir haben den Heiligen Geist und das reicht eigentlich, um eine Gemeinde zu leiten oder um gute Arbeit zu organisieren. Und ich bin dann selber eines Besseren belehrt worden und heute denke ich auch ganz anders. Und heute sage ich, A, ist der Auftrag einer Gemeinde viel zu wichtig, als dass man sagen kann, wir probieren das mal irgendwie. Und B, ist die freiwillig geleistete Arbeitszeit derjenigen, die sich hier engagieren, so, so wertvoll und so kostbar. Die können wir nicht einfach, ich sag mal, irgendwo so unproduktiv dahin plätschern lassen, sondern da sollte man sich schon darüber Gedanken machen, dass das alles vernünftig zusammengreift und am Ende auch irgendwie was Gutes entsteht. Das ist heute meine Überzeugung, das müsst ihr nicht teilen. Aber jetzt wollte ich euch mal ein bisschen teilhaben lassen, was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren da draußen so gesehen habe im Bereich der Organisationsberatung in Unternehmen und euch mal ein bisschen was davon erzählen, was da draußen so passiert und wo ich denke, da können wir als Gemeinde von lernen. Seit einigen Jahren nämlich, und die Wurzeln sind schon sehr, sehr alt, verändert sich das Konzept von Führung, also wie Leitung funktioniert, wieder in eine Richtung, die uns gut gefallen darf als Christen. Nämlich die Idee der hierarchischen Führung. Oben ist der Chef, der verteilt die Anweisungen, unten sind die Ausführer, die das tun, was der da oben sagt. Das wackelt aus mehreren Gründen. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese, habt ihr so schon mal so ein Organisationsdiagramm gesehen, so mit vielen Kästchen und wer für wo verantwortlich ist und welche Mitarbeiter an wen jetzt dann berichten, wie man so schön sagt. Das sind ja so Pyramiden, oben ist die Macht und unten wird die Arbeit getan. Und dieses ganze Konzept, das steht mittlerweile massiv in Frage und zwar vollständig und ganz brutal. Und aus mehreren Gründen. Und ein Grund ist, wenn wir das in Unternehmen erklären, dann sagen wir immer, wir leben in VUCA-Zeiten. Wer hat dieses Wort schon mal gehört, VUCA? Kennt das irgendjemand? Oh, dann ist es jetzt ja was Neues für jeden fast. Also wenn ihr irgendwo draußen da ein Training besucht oder euch damit beschäftigt, wie sich die Welt draußen verändert, dann wird euch wahrscheinlich dieses Wort irgendwo begegnen. Wir leben in einer VUCA-Welt. Und VUCA ist ein Akronym, also die vier Buchstaben stehen jeweils für ein anderes Wort. Und das möchte ich euch mal kurz erklären, weil das ist eigentlich recht anschaulich und recht weitreichend. VUCA steht für vier Wörter und das heißt Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Der Ursprung ist, glaube ich, im amerikanischen Militär gewesen, als sie gesagt haben, naja, wenn wir darüber nachdenken, wie man einen Krieg gewinnt, das kann man nicht wie ein Projekt planen, sondern der erste Feindkontakt schmeißt jeden Plan schon wieder über den Haufen und da draußen die Welt ist so kompliziert geworden, die können wir nicht mehr irgendwie linear und einfach beschreiben. Und da kommt dieses Wort meines Wissens her. Volatil bedeutet, dass sich alles schwunghaft und extrem schwankend verändert heutzutage. Wir haben nicht mehr langsame, konstante Bewegungen, sondern das kennt ihr vom Aktienmarkt, ihr kennt das vom Wetter, von politischen Bewegungen oder auch wenn ihr einen Diesel fahrt, meinetwegen, wie schnell auf einmal die ganze Stimmung gegen den Diesel umkippt. Es gibt, oder gerade im Bereich der Digitalisierung, ja, was alles mit den Handys und mit dem Internet auf uns zugekommen ist, da verändern sich Dinge sehr, sehr schnell und sehr sprunghaft und auch nicht mehr vorhersehbar. Das führt dann zum zweiten Begriff, U wie Unsicherheit. Jede Prognose, wie sich etwas entwickelt, ist eigentlich pure Spekulation. Vielleicht sind von euch welche im Rechnungswesen oder irgendwie im Finanzwesen in der Firma und dann müsst ihr das jährliche Budget machen. Und ich komme aus einer Firma, wo sowas sehr, sehr wichtig war. Man hat immer Budgets gemacht und die musste man dann erreichen. Und das war im Grunde ein pures Business-Theater, wie wir das immer genannt haben. Also man hat Vorhersagen gemacht, wie sich bestimmte Dinge entwickeln, obwohl man eigentlich gar keine Ahnung hatte. Und die teuren Manager da oben, die dafür bezahlt werden, die hatten genauso wenig Ahnung. Die haben es halt nur runterdelegiert. Also die Sachen werden immer unsicherer. Wir wissen nicht mehr, wie sich Dinge entwickeln. Wir können kaum noch Vorhersagen machen. Und wenn, dann nur noch für die nächsten drei Wochen. Der dritte Buchstabe K wie Komplexität. Und wir unterscheiden Komplexität gerne von Kompliziertheit. Komplizierte Dinge sind nicht einfach, aber man kann sie immer irgendwie beschreiben, spezifizieren und berechnen. Eine Uhr zum Beispiel oder eine Maschine oder ein Auto, ein Flugzeug, die sind kompliziert. Aber das Verhalten eines solchen Systems ist immer vorhersehbar. Ich kann das berechnen, ich kann es beschreiben. Ein komplexes System und jede Organisation, wo Menschen beteiligt sind, zum Beispiel auch eine Gemeinde, ist ein komplexes System. Ich kann das Verhalten einer Gemeinde nicht vorhersagen, wenn ich irgendwie was Bestimmtes mache. Ich drehe an einer Schraube, sage zum Beispiel, sonntags fängt jetzt der Gottesdienst um 11 Uhr an und nicht mehr um 10:30. Ich kann aber nicht so richtig vorhersehen, wie die Gemeinde darauf reagiert. Jetzt mal, um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen. Das heißt, in komplexen Systemen muss ich mit Überraschungen rechnen. Ich kann nicht sagen, heute drehe ich an dieser Schraube um 30 Grad und dann wird morgen das passieren. Das kann ich mit einer Uhr machen oder mit einem Auto, mit komplizierten Dingen, aber nicht mehr mit komplexen. Und unsere globale Welt ist mittlerweile hochkomplex geworden. Niemand durchschaut eigentlich noch die ganzen Zusammenhänge und man hat ständig mit vielen Überraschungen zu tun. Und der letzte Buchstabe in diesem Wort, A wie Ambiguität, das heißt so viel wie, dass wir immer mehr mit Mehrdeutigkeiten und scheinbaren Widersprüchen leben müssen. Da habe ich noch so dran gedacht, jeder Bibelleser kennt das eigentlich auch. Man liest einen Text oder einen Vers und 3 Tage später einen anderen und denkt, hä, das ist ja gerade das Gegenteil, was hier gesagt wird. Und dieser Effekt, den ihr vielleicht vom Bibellesen kennt, ich glaube ja daran, dass die Bibel hundertprozentig wahr ist, also so richtig Widersprüche kann es ja nicht geben, das ist meine persönliche Überzeugung. Aber in der Welt begegnet ihr immer mehr Dingen, wo ihr sagt, hä, das widerspricht sich doch total. Und das merkt man auch im Arbeitsleben, dass man mit immer mehr Dingen umgehen kann, die sich eigentlich widersprechen. Immer mehr Meinungen und man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was stimmt jetzt. Also das ist die VUCA-Welt da draußen. Die wird immer komplexer und dynamischer. Und jetzt muss man sich als Organisation, als Gemeinde, als Unternehmen überlegen, wie gehen wir damit um, dass die Dinge gar nicht mehr vorhersehbar sind. Dass alles immer unsicherer wird, unsere Mitarbeiter werden nervös und fragen, ist mein Arbeitsplatz denn sicher? Und Leute, solche Dinge. Und das alte Verständnis von Führung und vor allem von Management, oben wird entschieden und unten wird ausgeführt, da hat man gemerkt, das ist viel zu starr und unflexibel geworden. Weil man mittlerweile, ein Unternehmen muss an so vielen Stellen so schnell reagieren können, das funktioniert nicht mehr, dass alles dann hochdelegiert wird an den Chef, der entscheidet und sagt dann wieder, wie unten gehandelt werden muss. Das heißt, um ein Bild zu sprechen, es reicht heute nicht mehr, ein Öltanker zu sein, sondern man muss sich eigentlich neu erfinden und ein Schwarm von Sportbooten werden. Hierarchie ist für den Umgang mit Komplexität einfach ungeeignet. Je komplexer die Welt wird und je schneller sich alles verändert, umso problematischer sind Hierarchien. Das Wort Hierarchie, ganz interessant, das stammt übrigens aus dem Griechischen, Hierarchia, zusammengesetzt aus Hieros, heilig, und Arche, Führung. Also Hierarchie heißt die heilige Herrschaft, die heilige Führung. Wusstet ihr das? Ist doch nett, oder? Das heißt Hierarchie. Hierarchie lähmt Entscheidungsprozesse und macht jede Form von Organisation unflexibel. Und das weiß man schon lange, aber seit einigen Jahren verbreitet sich jetzt unter einem Schlagwort, nämlich dieses Wort agil. Wer hat schon mal von agil wenigstens mal gehört? Ja, siehst du, das ist heute so das Thema da draußen. Also niemand, der sich irgendwie mit Organisation beschäftigt, also im wirtschaftlichen Bereich, kommt an diesem Wort vorbei. Und es ist total der Hype und jeder will agil sein, weil das drückt natürlich aus, ich bin dynamisch und will dazugehören. Und die Manager denken, dann wird mein Unternehmen viel schneller und innovationsstärker. Alle wollen agil, aber eigentlich weiß keiner so richtig, was damit gemeint ist. Angefangen hat diese Idee, und ich nehme euch nochmal ein kurzes Stück damit hinein, so Mitte der 90er Jahre in den USA, so wie viele neue Dinge aus den USA kommen, so auch diese Idee. Und es hat angefangen mit der Entwicklung von Software. Man hat also bei Unternehmen wie Microsoft und vielen anderen gemerkt, dass wenn kreative Arbeit getan werden muss und die Dinge nicht vorhersehbar sind, wie eigentlich das fertige Ergebnis aussieht, dann ist Hierarchie ein totales Hindernis und blockiert die ganze Arbeit. Und dann hat man sich hingesetzt und mit sehr viel Gehirnschmalz ein Konzept erarbeitet, wie man im Grunde mit dieser Situation umgeht, weil ein Kunde kann einem nicht sagen, wie eine Software aussehen soll. Ich weiß nicht, ihr kennt alle iPhones, ne? Steve Jobs hat damals gesagt, die Leute wissen gar nicht, was sie brauchen, bevor du es ihnen zeigst. Und sagt jeder, boah, das will ich auch haben, das ist ja toll. Das heißt aber, kein Kunde konnte einem vorher sagen, mach mir mal ein Telefon, dass das und das kann, weil niemand sich das vorstellen konnte. Und, diese Situation hatten damals die lieben netten Softwareentwickler, ist eigentlich Sebastian Fischer heute da? Nicht, aber der macht sowas auf und dem habe ich damals auch zum ersten Mal davon gehört. Also wenn man Software programmiert, dann hat man auch dieses Problem. Man weiß eigentlich gar nicht, wo es hingehen soll und alles muss irgendwie schnell gehen und man muss mit vielen Leuten zusammenarbeiten und da brauchte man eine neue Idee, wie können Menschen eigentlich in so einer Umgebung noch produktiv zusammenarbeiten. Und dort ist dann diese agile Bewegung entstanden. Die meisten denken heute, das ist nur eine andere Form von Projektmanagement. Was dahinter steckt, ist aber viel, 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 viel mehr. Man hat nämlich dann eine für viele Führungskräfte erschreckende Entdeckung gemacht. Teams sind viel produktiver, wenn sie keinen Chef haben. Und sich selbst führen, sich selbst verantworten und sich selbst regulieren. Das benötigt ein paar Umgebungsbedingungen und neue Rollen. Aber man hat die Entdeckung gemacht, wenn kein Chef mehr da ist, der sagt, was die tun sollen und wie und wann, dann ist das Team viel produktiver. Vor allen Dingen, wenn es um kreative Arbeit geht. Wir reden jetzt nicht um manuelle Fließbandarbeit, irgendwo mit was zusammenschrauben und so. Da haben wir eine andere Logik. Aber sobald kreative Arbeit gemacht werden muss und Menschen ihre Köpfe zusammenstecken müssen, dann entdeckt man auf einmal eine völlig andere Logik. Als Sebastian Fischer, der kennt ihr aus von den Ranger, ne? Der arbeitet in so einem Unternehmen, die ja auch Software programmieren. Und der hat mir vor einigen Jahren, dürfte 5, 6 Jahre her sein, hat er mir abends mal auf einer Party irgendwo erzählt, kennst du eigentlich Scrum? Das ist halt so eine bekannte Projektmanagement-Methode aus dem agilen Bereich. Und ich so, nie gehört, kenne ich nicht. Aber gleich am nächsten Tag habe ich das gegoogelt und da war ich sofort total fasziniert. Und habe gedacht, wow, das ist keine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird und auch keine Eintagsfliege. Da steckt so ein geniales Konzept dahinter, dass das hat es in sich. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, okay, aber das ist total grotesk, dass sich das verbreitet. Weil in Unternehmen diejenigen, die entscheiden, wie Dinge gemacht werden, die sägen sich nicht gerne selber am eigenen Ast. Und ein Konzept, was ohne Führungskräfte weitgehend klarkommt, das wirkt gerade für die Führungskräfte recht bedrohlich. Und genau das sehen wir auch in der Welt da draußen, dass oft Top-Manager, die gar nicht so genau wissen, was agil bedeutet, die sagen, wir sind jetzt agil. Und die Führungskräfte in den Bereichen, die es betrifft, die bekommen es dann ganz schön mit der Angst zu tun, weil sie wissen, ach du liebe Güte, entweder ich erfinde mich völlig neu oder ich bin bald überflüssig. Das kann man nämlich jetzt an den Erfahrungsberichten schon ablesen, dass in viele komplette Führungsebenen in solchen Firmen überflüssig werden, weil Teams sich selber steuern. Ja, so wie ein Hauskreis. Ein Hauskreis hat zwar einen Hauskreisleiter, aber wird ja nicht von der Gemeindeleitung direkt gesteuert. Also Rainer ruft ja nicht beim Hauskreis an und sagt, heute Abend macht ihr das und morgen rufe ich an und frage, ob ihr es auch so getan habt. Wird ja nicht so gemacht. Also Hauskreise sind im Grunde auch schon mehr oder weniger agile Teams, kann man fast sagen. So, also ich habe gedacht, das wird Grenzen haben, der Erfolg dieser Bewegung, weil diejenigen, die darüber entscheiden, nicht ihren eigenen Suizid so gerne herbeiführen. Aber die Erfolge auf der anderen Seite dieser Bewegung sind so erdrückend, dass im Grunde man sich dagegen nicht wehren kann und das nicht mehr von sich fernhalten kann. Ein Faktor, der damit reinspielt, agil ist ein sehr komplexes Thema, viele Strömungen fließen da jetzt mit rein. Aber eine Strömung, die mir sehr gefällt persönlich, weil auch aus Gründen, die mit meinen Werten zu tun haben, mit meinen christlichen Werten, ist, dass sich das Menschenbild eigentlich ändert in Organisationen, also in dieser Organisationslehre und in der Beratung, im Management. Man erkennt im Grunde, dass wir in Organisationen von einem Menschenbild ausgegangen sind, die ihn eigentlich entwürdigt. Ihr kennt dieses Bild von Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Menschen muss man motivieren, weil die von selber halt sonst nicht wollen. Und wenn sie nicht sputen, dann gibt es halt von hinten einen drauf. Und dieses Menschenbild, das ist von den Organisationen, wie wir sie draußen betrieben haben und von der Art und Weise, wie wir Management betrieben haben, ist dieser Menschentyp eigentlich hinkonditioniert worden. So wollten wir den Menschen haben. Und man hat eigentlich gemerkt, so ist der Mensch gar nicht. Ein Mensch ist eigentlich von sich aus motiviert und möchte eigentlich gerne produktiv irgendwo sinnstiftend mitarbeiten. Das möchte er gerne, das ist eigentlich sein Grundbedürfnis. Und wenn man ihn lässt, dann gibt er auch seinen Verstand nicht an der Garderobe ab, sondern dann bringt er sich auch mit ein und hat Ideen und will mitgestalten und ist eigentlich jemand, den man prima gebrauchen kann. Wer das nachlesen möchte, das Das kann man, es gibt in den 60er Jahren ist so ein Buch entschieden von einem MIT-Professor, also ein ganz renommiertes Institut in Amerika. Und der das damals beschrieben hat, der heißt Douglas McGregor. Und seine Theorie ist, da müsst ihr mal gucken, Theorie X und Y, wer das mal irgendwie googeln möchte, ist eigentlich ganz spannend. Er hat nämlich gesagt, so wie ihr Manager denkt, dass Menschen sind, man muss sie anreizen und kontrollieren und sie machen das niemals freiwillig, sondern man muss immer noch ein bisschen Druck machen. So sind die Menschen gar nicht, diesen Typus gibt es gar nicht. Sondern Menschen sind halt ganz anders. Und wie sie sind, das hat er in seiner Theorie Y beschrieben. Und das ist ein Typ, der, ich sag mal, einem Menschen im Bilde Gottes geschaffen und doch schon wesentlich näher kommt. Von welchem Typus geht man denn bei deiner Arbeit aus? Wie du tickst? Ich weiß, dass das noch, was ich hier erzähle, ist in vielen Unternehmen, die ihr kennt, noch nicht angekommen. Aber es ist eine Bewegung, die da draußen entsteht und an Gewicht und Tempo zunimmt. Also wir haben auf der einen Seite diese VUCA-Welt. Ja, das wird alles komplexer da draußen und dynamischer. Und auf der anderen Seite haben wir einen kollektiven Erkenntnisprozess, dass der Mensch eben doch nicht mit Zuckerbrot und Peitsche geführt werden muss, sondern viel, viel würdevoller. Und diese Kombination führt dazu, dass heute völlig neue Organisationskonzepte entstehen. In Holland zum Beispiel gibt es einen Pflegedienst, der heißt Bürzorg. Der ist 2006 von einem Krankenpfleger, von einem Pfleger gegründet worden, der dieses alte System nicht mehr ertragen konnte. Also Manager und Regionalleiter haben seine Arbeit geplant und eingeteilt. Er hatte Checklisten, er musste alles in einer ganz gewissen Art und Weise ausführen, die Zeiten aufschreiben, zurückmelden. Das ging oft häufig völlig am Bedarf des Patienten vorbei und war aus seiner Sicht auch gar nicht mehr menschlich, sondern ein rein betriebswirtschaftliches System. Und das hat ihn so frustriert, dass er 2006 einen neuen Pflegedienst in Holland gegründet hat, der komplett darauf verzichtet, zum Beispiel, dass es Führungskräfte gibt. Es gibt nur Teams, die sich selbst organisieren, sich selbst auch ihre Arbeit verantworten. Es gibt aber keinen Teamleiter und keinen Chef, sondern es gibt andere Rollen, neue Rollen. Und diese Veränderung hat dazu geführt, dass sich der Dienst am Menschen so radikal verändert hat und die Wahrnehmung der Arbeitskräfte, wie das, ich sag mal, wie sinnstiftend das ist, dass sich innerhalb von 10-12 Jahren ungefähr 3/4 aller Pflegekräfte in Holland, das waren irgendwie um die 8.000-9.000 Leute, sind zu dieser neuen Firma gegangen. 3/4. Weil sie gesagt haben, dieses alte Konzept, da ist ein Chef, der sagt mir, was ich tun soll, obwohl er gar keine Ahnung davon hat, was eigentlich getan werden muss, das habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will in einem neuen Kontext arbeiten, wo ich selbstbestimmt auch menschlich bleiben kann und arbeiten kann. Und das ist ein extrem erfolgreiches Konzept. Mittlerweile auch in Nordrhein-Westfalen gibt es erste Prototypen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das hier in Deutschland aussieht. Aber in Holland ist es extrem erfolgreich. Spart im Gesundheitssystem jedes Jahr mehrere 100 Millionen Euro. Führt zu wesentlich mehr Mitarbeiterzufriedenheit und auch zu einem viel besseren Dienst am Menschen. Also es gibt sehr, sehr viele gute Bewegungen da draußen. Erst in den ersten Unternehmen, auch in Deutschland, wählen die Mitarbeiter ihre Chefs mittlerweile selber. Gibt es auch schon. Und in Deutschland gilt die Drogeriemarktkette DM mittlerweile als sehr, sehr weit fortgeschritten. Oder zum Beispiel diese psychosomatische oder Psycho-Irgendwas-Klinik-Gruppe Heiligenfeld, den Namen jetzt genau vergessen, könnte man nachsehen, die gelten da auch schon als sehr, sehr fortgeschritten. Also man kann im Grunde davon sagen, dass Unternehmen sich demokratisieren und dieses alte Verständnis von Führung im Sinne von Herrschen, man merkt, das ist dieser heutigen Welt wird nicht mehr gerecht, es funktioniert nicht mehr. Bei dem Arbeitgeber, wo ich bin, da gibt es nicht nur Vertrauensarbeitszeit, sondern sogar Vertrauensurlaubszeit. Ich muss niemandem sagen, wie lange ich im Urlaub Urlaub mache, sondern das kann ich selber entscheiden. Es gibt bei uns auch keine Chefs, sondern es gibt nur Mentoren. Und wenn Leute in Projekte zugeteilt werden, dann ist das eher eine Einladung und keine Anweisung. Ich kann immer sagen, nee, das passt nicht zu mir, das möchte ich nicht. Ich möchte was anderes machen. Also es gibt schon viele Unternehmen, die das heute anders machen. Und ich empfinde das auch als sehr, sehr motivierend und bereichernd. Hat auch Nachteile, wenn ich zum Beispiel sage, warum läuft denn unsere Reisekostenabrechnung so altmodisch und kann man das nicht besser machen? Dann ist die Antwort, dann sorgt doch selbst dafür, dass es besser wird. Das ist dann halt die Kehrseite, ne? Die Selbstverantwortung. In solchen Unternehmen werden Entscheidungen auch völlig anders getroffen. Man hat verstanden, dass in einer VUCA-Welt, ihr könnt euch überlegen, wenn es da draußen immer komplexer wird und immer dynamischer, dann müssen sehr, sehr viele Entscheidungen jeden Tag an vielen Stellen getroffen werden. Und Konsens, das heißt, alle fragen, was machen wir denn jetzt, das würde viel zu lange dauern. Das sieht ihr auch in der Gemeinde, wenn man zum Beispiel fragt, wie soll das Programm bei der nächsten Gemeindefreizeit aussehen, und man fragt 150 Leute und man versucht dann einen Konsens zu finden zwischen allen. Glaubt ihr, das funktioniert? Nein, funktioniert nie. Und wenn das jeden Tag dann so läuft, dass man komplexe Entscheidungen treffen muss und man will irgendwie alle involvieren, das klappt nicht mehr. Also Konsens macht man nicht mehr, man macht heute Konsent. Hat das schon mal jemand gehört? Wir entscheiden im Konsent. Das heißt, wenn keiner ein begründetes Veto einlegt, dann hat eine Entscheidung, die jemand trifft, oder eine Initiative, eine Aktion automatisch grünes Licht. Konsent heißt nicht, ja, ich stimme zu, sondern ich habe keinen schwerwiegenden Einwand dagegen. Ein solcher Beschluss wird in einem Kreis gemeinsam und kreativ auf der Basis von Argumenten gefunden und liegt dann innerhalb des Toleranzbereiches jeder Mitwirkenden im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Funktioniert hundertprozentig. Tolle Idee, oder? Also nicht mehr Konsent. Könnt ihr mal in eurer Familie vorschlagen oder an der Uni oder sonst wo. Wir machen nicht mehr Konsens. Viel zu langsam, wir machen jetzt Konsent. Gut, die Details, wie das genau funktioniert, könnt ihr ja googeln. Man findet ja heute alles im Internet. Entscheidungen werden außerdem dort getroffen, wo gerade die Notwendigkeit entsteht und die beste Entscheidungsgrundlage vorliegt. Und das hat mit Hierarchie leider nun mal rein gar nichts mehr zu tun. Und hier kommt wieder die Fehlerkultur ins Spiel. Natürlich passieren Mitarbeitern Fehler, aber Fehler werden in solchen Organisationen als Feedback uminterpretiert. Also man spricht da nicht mehr von Fehlern und sagt, okay, das ist jetzt Feedback, es hat nicht funktioniert. So nicht oder noch nicht. Und wir müssen irgendwie daraus lernen und das in Zukunft anders machen. Schuld wird zur verbotenen Vokabel und man nennt das dann die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Man könnte fast sagen, dass es eine Kultur der Vergebungsbereitschaft braucht. Und man lenkt auch nicht mehr über Prinzipien, über Regeln, kleinteilige Regeln, sondern über Prinzipien und Werte. Zum Beispiel in dieser agilen Welt, da gibt es dieses Prinzip, reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Oder? Ist doch ein super Prinzip, oder nicht? Ich bin ja froh, dass ein Pilot das auch macht. Der sagt ja auch nicht, wenn da ein fetter Orkan ist, ich muss aber meinen Plan befolgen. Nee, der sagt, irgendwie hat sich das Wetter verändert und dann müssen wir auf diese Veränderung reagieren. Jesus hat das auch schon angewandt, ist mir aufgefallen. Während im Alten Testament doch über 600 Gebote alle Details regelten, gibt es dann von ihm die Zusammenfassung. Was hat er gesagt? Wie kann man das ganze Gesetz zusammenfassen? Im Römerbrief steht es dann nochmal ganz ausführlich erklärt. Ja, man braucht nicht mehr, wenn man ein bestimmtes Prinzip installiert, nämlich das, was Jesus getan hat, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Dann kann man auf hunderte von Einzelgeboten verzichten. Da muss ich nicht mehr erklären, du darfst deinen Nächsten nicht mehr bestehlen, du sollst ihn nicht beneiden, du darfst ihm nicht seine Frau wegstappen und auch nicht sein Haus abbrennen. Ich kann auf all diese Details verzichten, wenn ich ein Prinzip installiere, wie Jesus das getan hat, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist das ganze Gesetz. Und das hat man auch in Unternehmen erkannt und man schafft viele ganze Regelwerke ab und sagt, wir überlegen uns eigentlich, was ist denn das Prinzip dahinter, und dann vertrauen wir unseren Mitarbeitern, dass sie das auch so anwenden und verstehen und im Sinne der Firma dann auch handeln. Zum Beispiel bei Reisekostenabrechnung oder so, dass man sagt, wir reisen alle wirtschaftlich und verzichtet darauf, alles bis ins kleinste Detail zu regeln. Das, was dann noch schief geht, nutzt man als Feedback und korrigiert nur da, wo nötig. Aber man reguliert so wenig wie möglich. Ja, im Verkehr kennt ihr das auch. Jeder, der draußen auf der Straße unterwegs ist, kennt agile Systeme der Verkehrsführung und hierarchische, nämlich der Kreisverkehr gegen die Ampel. Wenn ihr die mal miteinander vergleicht, was würdet ihr sagen, wo fahrt ihr lieber durch? Ich weiß nicht, ob das jetzt... Hanna, alte Frauen, fahren die auch gerne durch den Kreisverkehr? Jawohl, ne? Ja, also ich fahre auch viel lieber durch den Kreisverkehr. Also mich nervt das an der Ampel, dass mir jemand sagt, nee, jetzt warten, obwohl gar keiner kommt. Und dann darf ich erst fahren, wenn jemand grünes Licht gibt. So wie in der Firma, wenn der Chef sagt, ja, jetzt darfst du. Ein Kreisverkehr ist ein selbstorganisierendes Prinzip. Alle Verkehrsteilnehmer passen irgendwie auf, dass es funktioniert. Und es funktioniert viel, viel flüssiger als mit einer Ampel. Also Kreisverkehr ist auch eine agile Organisation, kann man sagen. Man sagt, dass Mitte des 20. Jahrhunderts das amerikanische Verteidigungsministerium mehr Geld für die Bearbeitung und Kontrolle von Dienstreisen ausgegeben hat, als für die Dienstreisen selbst. Und ich stimme, glaube ich, zu, ein solcher Irrsinn ist destruktiv, teuer und eine Misstrauenserklärung des Managements an die Mitarbeiter. Ich selber werde nie vergessen, als mich ein Vorgesetzter mal wegen eines Bahntickets für 4 Euro ansprach, Er könne diese Fahrt nicht nachvollziehen, warum ich das ausgegeben hätte. Was steckt denn da für eine implizite oder für eine subtile Botschaft dahinter? Also ich jedenfalls habe nicht das Gefühl gehabt, okay, der hat jetzt irgendwie allergrößtes Vertrauen zu mir und glaubt jetzt, dass das irgendwie nötig war, diese Bahnfahrt, wegen 4 €. Auf jeden Fall kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus und ich merke selber, boah, das verletzt mich irgendwie, weil ich denke, ich halte mich ja selber und die meisten Mitarbeiter auch für vertrauenswürdig und irgendwie rechtschaffend. Warum muss ich mich denn rechtfertigen für eine Ausgabe von 4 €? Beschränkungen wie zum Beispiel Teamleiter haben Entscheidungskompetenz bis 50 € und darüber hinaus gibt es einen Genehmigungsprozess, wo viel Papier hin und her gereicht wird. Das wird in agilen Organisationen komplett als unflexibles und demotivierendes Hindernis beseitigt und durch Prinzipien, wie so eben als Beispiel mal genannt, ersetzt. Und zufriedenere Menschen und schnellere Organisationen sind die Folgen. So, das war jetzt mal ein kurzer Abriss, was da draußen so passiert. Und ich befürchte, dass viele Kirchen und christliche Organisationen und Gemeinden mittlerweile solchen Wirtschaftsunternehmen eher hinterherhinken. Habe ich gedacht, das gegenseitige Vertrauen und ein gesundes Menschenbild, das haben wir doch eigentlich. Das müsste doch hier auch funktionieren, oder? Also ein Beispiel, wenn wir uns einander vertrauen, was wir ja, glaube ich, so tun, und dann noch eine positive Unterstellung benutzen, nämlich, dass mein Bruder, meine Schwester aus seiner Perspektive auch aus bester Absicht handelt und keine versteckten oder heimtückischen Absichten hat, dann brauche ich nicht 1000-mal rückfragen, warum derjenige jetzt so oder halt so nicht handelt. In Unternehmen, habe ich schon gesagt, da verschwinden ganze Führungsebenen und es entstehen flexible Rollenkonzepte und Netzwerke von Menschen und Teams. Und dieses alte Verständnis von Management, was vielen christlichen Leitern zu Recht an vielen Stellen Bauchschmerzen gemacht hat, das verschwindet langsam wieder von der Bildfläche und wird ersetzt durch Ideen, die auch für eine Gemeinde, glaube ich, sehr bereichernd sein können. Ich wollte euch das nochmal da was empfehlen. Es gibt ein ganz tolles Buch, das gilt so als unter Organisationsberatern so als Pflichtlektüre. Wenn ihr das lest, dann denkt, wow, das muss doch jemand geschrieben haben, der Christ ist, oder? Das klingt so wunderschön. Allein der Titel schon, Reinventing Organizations, das heißt Organisationen neu erfinden. Ein Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. Das ist einfach phänomenal. Wenn man das liest, dann denkt man, wow, das ist wunderschön. So wünsche ich mir Gemeinde auch. Also für jeden, der sich für Organisationen interessiert, ist ein hervorragendes Buch und hat global einen riesen Einfluss gehabt. Hat eine Riesenwelle gemacht, das Buch. Fand ich faszinierend. Vorreiter sind draußen im Wirtschaftsbereich natürlich Unternehmen aus den USA, aber auch in Israel. Und in Europa sind die Niederlande uns vor allen Dingen ein paar Jahre voraus. Dann auch die skandinavischen Länder. Aber ich weiß auch aus erster Hand, dass auch in Deutschland die zum Beispiel alle Automobilkonzerne ihre Entwicklungsabteilung auf dieses Konzept versuchen umzustellen, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Denn, Firmen mit einem traditionellen Führungsverständnis und traditionellem Verständnis von Hierarchie tun sich natürlich sehr, sehr schwer damit, diese Kontrolle dann abzugeben und in die Selbstverantwortung zu investieren. Wie ändert sich denn der Anspruch an die Führungskräfte? Und jetzt werdet ihr staunen. Die Führungskraft in einer agilen Organisation ist nämlich jetzt Diener des Systems und soll zuallererst dafür sorgen, dass Hindernisse aus dem Weg geschafft werden. Hindernisse für die Mitarbeiter und für die Teams, die arbeiten. Also nicht mehr Chef, ich bin Chef und sage hier, wo es lang geht, sondern ich verstehe mich sehr eher als dienender Leiter, der euch hilft, produktiv arbeiten zu können. Und wenn ihr ein Problem habt, dann sagt mir das, was ihr selber nicht lösen könnt. Dann sorge ich dafür, dass das aus der Welt geräumt wird. Für die Gemeindeleitung hier in der Andreasgemeinde würde das zum Beispiel heißen, man fragt, was sind denn die Schwierigkeiten, die euch am produktiven Zusammenarbeiten hindern, in den Arbeitsgruppen, in den Teams, in den Hauskreisen. Und man würde versuchen, in der Rolle zu schlüpfen, zu sagen, okay, ich versuche mal, ob ich da nicht was für euch tun kann. Ich weiß, dass es schon so ist. Ich spitze es noch mal ein bisschen zu. Und ich finde es interessant, dass es da draußen jetzt auch diese Bewegung gibt, dass man sieht, eigentlich, das ist eigentlich das schönste Modell von Menschenführung und das funktioniert am besten. Dienende Führung. Die Führungskraft wird zum Unterstützer, Coach, Berater, Trainer, Teamentwickler. Entscheidung trifft das Team selbst. Führung findet also noch statt. Es ist nicht so, dass es keine Führung mehr gibt. aber nicht mehr in zentralisierter Form einer Führungskraft, einer Nominierten, sondern dezentralisiert in Teams. Und das sind natürlich Veränderungsprozesse, die mit viel Anpassungsschmerzen verbunden sind. Aber der globale Wettbewerb draußen, der zwingt die Unternehmen zur Anpassung. Und vielen betroffenen Menschen, vor allem Führungskräfte, macht das Angst. Sie wissen nicht, ob sie in Zukunft noch gebraucht werden oder ob sie es schaffen, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Vor allem da, wo Führungsverständnis noch mit Stärke zu tun hat, ich weiß, wo es lang geht, da ist es natürlich die Angst umso größer, ob man diese Veränderungen mittragen kann und man das schafft. Auch in der Gemeinde kann es Situationen geben, wo die Gemeinde erwartet, dass die Gemeindeleitung doch jetzt die Antwort weiß. Und wenn man dann als Leitung Stärke demonstrieren will, wo man gerade diese Situation gar nicht hat, dann kann das auch einen Leiter sehr, sehr belasten. Weil er dann so tut, als würde er die Lösung kennen und eigentlich die Oberhand haben, aber im Inneren hat er das gar nicht so sehr. Ich selber weiß, wie einen das belasten kann, wenn man selber eigentlich gar nicht weiß, was zu tun ist, aber die Erwartung da ist, ich soll es doch wissen. Das Gegenmittel ist in Gemeinden und in Unternehmen eine Vertrauenskultur, Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität. Und ein erster Schritt, den wir gerne dann auch Führungskräften beibringen, ist, rede über deine eigenen Fehler, über deine Schwächen, über deine Sorgen, über deine Ängste, über die Unsicherheit, die du selber in dir hast. Rede mit deinen Leuten darüber, denn das schafft Vertrauen und stärkt die Beziehung und damit auch das Netzwerk, in dem du leben musst. Und in diesen 5 Jahren Gemeindeleitung, ich sag mal, wenn ich das zusammenfasse, was ich da auf menschlicher Ebene so gelernt habe, dann würde ich das mit folgender Formulierung tun. Wenn wir uns gegenseitig in die Herzen sehen könnten und verstehen würden, mit welchen individuellen Schwierigkeiten und Herausforderungen jeder von uns zu kämpfen hat, dann denke ich, dann würden wir uns gegenseitig mit viel mehr Güte, mit Liebe, mit Sanftmut, mit Verständnis und Hilfsbereitschaft behandeln. Und dazu möchte ich euch aufrufen, auch die leiten und die geleitet werden, im Umgang miteinander. Ich glaube, dass wir müssen in der Gemeinde, auch in der Andreasgemeinde, eine vorbildliche Vertrauenskultur haben. Und auch das biblische Verständnis von Führung, also nicht herrschen, sondern durch Vorbild dienen, das funktioniert doch bei uns besser, oder? Als da draußen in der Wirtschaft. Muss doch besser funktionieren. Ich persönlich finde es faszinierend, dass es da draußen diesen Wandel gibt. Auch wenn vielen Organisationen diese Transformation nicht gelingen wird, weil das Ego der Manager dies einfach nicht zulassen wird. Aber genau diese Barriere darf es doch in Kirchen und Gemeinden und in christlichen Organisationen gar nicht geben, oder? Warum fällt es denn gerade christlichen Organisationen dann so schwer, sich zu entwickeln und sich einer verändernden Umwelt anzupassen? Warum ist Gemeinde in unserer Gesellschaft fast nirgends mit der Nase vorn? Ich wage mal eine riskante Hypothese. Und damit meine ich keine bestimmte Gemeinde oder Kirche oder gar bestimmte Einzelpersonen. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Erstens ist es schlicht und einfach Ignoranz. Und damit meine ich vor allem die Weigerung von der Welt da draußen zu lernen, weil man ja annimmt, dass wir den Heiligen Geist haben und deshalb die Erleuchteten sind und dass in Gottes Reich ja nun mal alles anders funktionieren muss, egal ob anders jetzt falsch oder richtig ist. Ich habe selber mal so gedacht und darum behaupte ich das jetzt mal so frech. Und ganz tief dahinter lag bei mir die Angst, etwas falsch zu machen. Also falsch im Sinne in Gottes Augen. In Gottes Augen aus biblischer Sicht etwas falsch zu machen. Aber Angst führt selten zu Weisheit. Und heute sage ich, prüf alles, das Gute behaltet. Ja, kennt ihr aus dem Neuen Testament. Aber da ist für mich erstmal die Herkunft zweitrangig. Schließlich würde sich auch kaum jemand weigern, von Joachim Löw im Fußball trainiert zu werden, bloß weil er kein gläubiger Christ ist, oder? Glaubt man, dass man von Joachim Löw Fußball spielen lernen kann? Bestimmt, oder? Auch ein Christ. Also das ist, glaube ich, so eine, und das ist wirklich nicht böse gemeint, aber diese Ignoranz, bei uns reicht Heiliger Geist und Gebet und da draußen in der Welt, die machen alles anders, aber das brauchen wir nicht. Und das Zweite ist ein Mangel an Selbstverantwortung. Und was meine ich damit? Ich glaube, dass heutzutage, und da haben alle Organisationen Probleme damit, dass Menschen nicht die Selbstverantwortung wahrnehmen, die zum Beispiel auch ihnen von Gott eigentlich zugedacht ist, sondern in der passiven Zuschauerrolle sind. Und wenn dann irgendwas passiert, was mir nicht gefällt, dann melde ich mich zu Wort. Kennt ihr solche Leute? Habt ihr die schon mal gesehen? Da wünscht man sich mehr von, oder? Wenn bei denen etwas schief läuft, dann heißt es schnell, das ist einfach Schicksal. Oder Gott hat es nicht so gewollt. So schiebt man dann bequem seine Selbstverantwortung auf Gott, der es eben nicht so wollte. Und Selbstverantwortung, und das Thema schneide ich jetzt deshalb an, auch für die nächste Gemeindeleitungsperiode, weil in einer Gemeinde, wo Selbstverantwortung gelebt wird, macht das Führen viel mehr Spaß und ist viel, viel produktiver und wirksamer. Selbstverantwortung heißt zunächst mal, sein Leben aktiv selbst in die Hand zu nehmen. Sagen wir mal so, also solange dein Leben genauso ist, wie du es möchtest, dann kannst du natürlich alles so lassen, wie es ist, und dann ist alles gut. Aber wenn dir irgendwas Wichtiges im Leben fehlt oder zum Beispiel in der Gemeinde fehlt, wenn da eine unerfüllte Sehnsucht in dir schlummert, wenn du dir mehr Erfüllung wünschst, eine sinnvollere Aufgabe, mehr Kontakt zu anderen, mehr Nähe, mehr Liebe oder, wenn dir wirklich etwas davon fehlt, dann ist der erste Schritt immer richtig, mehr in die Selbstverantwortung zu gehen. Denn die Vergangenheit neigt dazu, sich einfach so fortzusetzen, wenn du nicht aktiv dagegen steuerst. Wenn du also etwas in der Gemeinde anders haben willst, dann ist einfach laufen lassen wahrscheinlich nicht die beste Strategie. Das Gegenteil von Selbstverantwortung ist Fremdverantwortung. Fremdverantwortung bedeutet, es ist gar nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Das sollen bitte andere übernehmen. Am besten so, dass ich keine Arbeit damit habe. Denn ich kann ja im Übrigen sowieso nichts ausrichten. Und wenn es mir nicht gut geht, sind auf jeden Fall die anderen daran schuld. Dass es mir in der Gemeinde zum Beispiel gut geht, ist Aufgabe der Gemeindeleitung. Ja, das ist Fremdverantwortung. Ein selbstverantwortlicher Mensch, der denkt in etwa so: Wenn sich etwas ändern soll, dann muss ich es ändern. Der Staat oder die Wirtschaft oder meine Gemeinde wird sich nicht für mich ändern, sondern ich muss mich ändern. Und wenn ich etwas bekommen will, dann muss ich auch etwas geben. Ich werde einen Moment nie vergessen, wo ich mal von einer Zuschauerrolle in die Selbstverantwortung gegangen bin. Und das war ein so prägendes Erlebnis für mich, dass ich das nie vergessen werde. Da ging es mal in einem Management-Meeting mit hochkarätiger Besetzung, ging es um ein bestimmtes Ereignis, was geschehen war. Und das hatte eigentlich mit einer bestimmten Person zu tun und dem Fehlverhalten einer bestimmten Person. Aber niemand hat sich getraut, das anzusprechen, weil diese Person war der Liebling des Chefs. Und der hatte zwar was falsch gemacht, aber da wollte keiner drüber sprechen. Und dann habe ich in der Pause irgendwann gesagt zu zwei Beraterinnen, die das Meeting begleitet haben: Ich halte das nicht mehr aus. Ich finde das hier sowas von heuchlerisch. Jeder weiß, was eigentlich los ist, aber keiner traut es zu sagen. Ich finde es wirklich zum Kotzen. Und dann hat eine der beiden Damen mir eine Frage gestellt, die, glaube ich, mir nie wieder aus dem Kopf gehen wird. Und da hat sie mir angeschaut und gesagt: Herr Wiggering, Sie müssen wissen, ob Sie Abwarter oder Gestalter sein wollen. Und da habe ich gesagt, ich will nicht abwarten. Und dann hat sie gesagt, okay, dann unterbrechen wir jetzt das Meeting und machen eine kleine Zwischenkonferenz. Und dann bin ich mit dem Geschäftsführer und einer Beraterin als Moderatorin dann in einen kleinen Raum gegangen und habe ihm dann gesagt: Hey, hör mal zu, da ist ein Elefant im Raum, über den aber keiner sprechen will. Und das habe ich wirklich mit viel, viel Angst und zitternder Stimme gemacht. Hallo Wilma. Ja, ein Baby. Schön. Genau, agil bedeutet auch, dass man mit solchen Sachen ganz flexibel umgehen muss. Ja? Also es läuft nicht immer alles nach Plan. Man muss auf Veränderungen reagieren können. Komm her, Schatzi. Also dieses Ergebnis werde ich nie wieder das war für mich sehr riskant, weil ich habe gegen den Liebling des Chefs ausgesagt. Ich habe schon gedacht, wenn das in die Hose geht, dann ist meine Karriere in diesem Unternehmen vorbei. Also ich habe wirklich viel in den Ring geschmissen und ich war extrem aufgeregt. Aber es ist dann alles gut gegangen. Und auch die weiteren Schritte, das war sehr, sehr gut, dass ich das gesagt hatte. Und es hat sehr zur Lösung der Situation beigetragen. Aber diesen Satz, wollen Sie Abwarter oder Gestalter sein, den werde ich niemals vergessen. Der Papa kann jetzt nicht spielen. Ich bin überzeugt, dass Gott ist total pro Veränderung. Schatzi, kannst du mal was machen? Ja, ja, ja. Gott ist pro Veränderung. Marika hat auch schon über Veränderung gesprochen. Oh, Honigmilch, ja, das würde jetzt helfen. Ich erinnere mich noch, als ich, kennt ihr die Stelle von Abraham, wo er zu Abraham sagt, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und da kommt der zweite. Oh, ich habe auch maßlos überzogen, ne? Jetzt muss ich auch ein bisschen abkürzen hier. Ich komme nochmal zurück zum Text. Ja, ich mache über Selbstverantwortung ein oder das mal weiter. Da stand noch eine tolle Sache, das möchte ich euch noch mal daran erinnern. Jesus hat gesagt, dass jeder, der etwas verlässt, und das ist ja bei uns eher nicht so, dass wir leben ja zum Glück nicht in einem islamischen Land, wo jetzt unsere Bekehrung eine komplette Abkehr von der Familie bedeutet. Aber zumindest, wenn man in eine Aufgabe reintritt, dann geht man ja zeitweise aus etwas raus und investiert etwas. Und Jesus hat gesagt, es gibt dafür eine hundertfältige Vergütung. Und das ist übrigens auch ein Prinzip. Ja? Gott verspricht uns, und das ist ein Prinzip, was auf Vertrauen basiert, wenn du dich investierst in irgendwas, dann sorge ich dafür, dass du hundertfältig dafür vergütet wirst. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das wahr ist. Ihr kennt auch vielleicht Matthäus 6,39, wo Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere hinzugefügt werden. Das ist ein Versprechen, was Gott uns macht. Und ich glaube, dass jeder, der sich investiert, Selbstverantwortung übernimmt oder Leitung übernimmt, jetzt kommen immer mehr von meinen Kindern, der wird das so erleben. Ich glaube, dass Gott treu ist und dass er sich von niemandem den Vorwurf irgendwann mal anhören muss, dass er nicht zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen gestanden hat. Und im letzten Vers heißt es, viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Was das bedeutet, das werde ich euch dann in der nächsten Predigt erklären. Auf jeden Fall haben wir als Gemeinde, glaube ich, sehr, sehr spannende Zeiten vor uns. Wir brauchen viele selbstverantwortliche Menschen, die mitgestalten und nicht nur als Zuschauer ein Leitungsteam anfeuern oder grillen, wenn etwas schiefläuft. Das brauchen wir nicht. Und ich wünsche euch den Glauben und das Vertrauen zu Gott, dass er auch bei euch zu seinen Prinzipien steht. Und es ist niemand, wenn ich den Vers mal uminterpretiere, der seine Komfortzone verlässt, um Jesu willen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Ich wünsche uns allen eine agile Gemeinde, in der wir alle zusammen viele sinnstiftende Formen der Zusammenarbeit finden, damit Gottes Reich wächst. Amen.